Fritz.
Dennis Kogel, Trackback.
Das Internet hat Geburtstag, Pokémon haben die Stadt im Griff und YouTuber geben die schlechtesten Sex-Tipps ever. Willkommen bei Trackback, der Nerd-Show hier auf Fritz. 2 Stunden lang gibt's hier Stories aus und über das Netz. Herzlichen Glückwunsch, WWW. Du bist 25 geworden. Vor 25 Jahren am 6. August 1991 haben die Forscher vom CERN in der Schweiz die erste echte Webseite vorgestellt. Tim Berners-Lee war der Kopf des Ganzen, der Erfinder, auch wenn da noch ganz, ganz viele andere dran beteiligt waren. Und bei mir im Studio ist Helene Schreiner, Fritz-Redakteurin und Internetkind, weil du bist ja genauso alt wie das WWW.
Ja, ich das bin auch so 25, oh, genau.
Aber diese erste Webseite, das ist total krass, weil die war ein Riesenschritt wirklich, denn vor dem WWW, da gab es auch das Internet, aber das war sehr, sehr anders. Das war, das bestand für die Öffentlichkeit eigentlich mehr so aus so einzelnen lokalen, ja, so Foren, würde man jetzt heute sagen, also Newsgroups, Bulletin Boards. Und das WWW, das hat sich davon aber radikal unterschieden und das lag am Hyperlink, also am Link, daran, dass man von einer Seite auf andere Seiten verweisen konnte mit der Hypertext Markup Language, HTML.
Wow, da lerne ich ja hier heute noch richtig
voll gut.
Was.
Hier der Tim Berners-Lee, der hat auch das Protokoll entwickelt, auf dem das Ganze basiert, HTTP. Und das benutzt man ja heute überall, wenn man das in der Browser, in dem URL-Fenster
liest. Absolut, ja, jeden Tag, ja.
Genau. Und aber eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist, wie sich das Internet in diesen 25 Jahren verändert hat. Helene, wie wichtig sind eigentlich für dich heute noch Links?
Links, wie wichtig sind die mir? Ja, ich nutze das jeden Tag, ne? Also ich bin immer auf Facebook irgendwo unterwegs. Also wir sind ja alle immer online, würde ich sagen, oder? Wie wichtig ist das für mich? Mein Datenvolumen ist mir auf jeden Fall sehr wichtig.
Und hast du so das Gefühl, dass so Links und so Verlinkungen und sowas, hat das für dich irgendwie abgenommen oder hat sich das verändert irgendwie?
Nee, ich glaube nicht. Also man klickt doch von jeder Seite immer auf die nächste,
ja,
oder? Also wenn ich mir meine Facebook-Wall angucke, dann sehe ich da 1000 Artikel, die mich zu Zeitungen bringen, oder ich gucke mir irgendwelche Memes an und lache mir einen ab oder gucke mir Musikvideos auf YouTube dann an. Das startet alles irgendwo und dann werde ich verlinkt auf die nächste Seite.
Das stimmt, ja. Aber so die eine Sache, die ich dann irgendwie so ganz spannend dran finde, weil also Tim Berners-Lee, der war ja für ein offenes Internet,
ja,
und das Internet heute, ich habe das Gefühl, das bewegt sich so ein bisschen davon weg, weil das Ganze, hast du ja schon erwähnt, so Facebook und so, das sind ja so Inseln, würde ich sagen.
Mhm.
Ne? Also, und Facebook hat ja zum Beispiel so diese Instant Articles und sowas, wo sie quasi versuchen, die Nutzer gar nicht mehr aus der App rauszuholen, sondern dass du in der App drin bleibst. Und das ist ja auch so bei Snapchat oder WhatsApp,
ja,
oder Netflix oder Instagram und so. Und das sind halt so alles anfangen, also das fängt an, so kleine abgeschlossene Bereiche zu sein. Und ich finde das ganz interessant, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird.
Dieses elitäre Internet.
Ja, genau.
Du
kommst ja nicht.
Was will es?
Ja, ich bin hier Instagram. Ich möchte jetzt aber gar nicht so die Apokalypse einläuten, sondern vielleicht,
oh
mal
Gott,
so persönlich
highlighten. Nein, wir feiern den Geburtstag.
Ja, genau, was schön am Netz war. Und Helene, ich möchte von dir wissen, was war dein bestes Erlebnis mit Internet und WWW?
Ah, ich weiß nicht, es gibt so viele. Also, ne, klar, es läuft von der Lieblingsserie bis zum Lieblingsalbum, Lieblingsmusikvideo. Aber ich glaube, mein schönstes Interneterlebnis war tatsächlich über so eine Dating-Plattform, wo ich aber nicht ein potenziellen Liebespartner getroffen habe, sondern einen meiner liebsten Freunde.
Ah.
Und das war schön. Also wir haben uns schon getroffen das erste Mal so unter dem Motto Date und haben dann relativ schnell gemerkt, irgendwie wir stehen nicht so aufeinander, aber wir finden uns trotzdem ganz cool. Und es war interessant, weil er lebt in Israel, in der Nähe von Tel Aviv, und war nur zu Besuch in Berlin und dann haben wir uns getroffen und er war den ganzen Sommer hier und haben uns halt immer wieder getroffen, zusammen trinken gegangen und so. Und wir sind halt immer, also es war vor 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und wir sind immer noch befreundet, jeden Tag connected auf Telegram. Und ich war ihn auch schon ein paar Mal besuchen in Tel Aviv und so. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein schönster Internet-Moment, der ohne diese Dating-Plattform und ohne Hyperlinks und alles Mögliche nicht stattgefunden hätte. Ja.
Hast du ein peinliches Erlebnis?
Peinlich nicht so richtig. Also klar gibt's immer wieder so Vorfälle, wo dann irgendwie Freunde einem peinliche Selfies von einem selbst auf die Pinnwand posten oder so. Und es gab tatsächlich, da war ich auch verreist und hatte mein Handy in dem Land, in dem ich war, verloren. Und dann konnte meine Mutter mit mir nur noch über Facebook kommunizieren und hatte das mit diesen Privatnachrichten noch nicht so ganz verstanden. Oh. Und ich hatte es eben noch nicht abgestellt, dass man mir auf meine Pinnwand posten kann. Und dann hat sie mir eben so Sachen wie, ach, ich vermisse dich und hier, so geht's den Tieren und deinem Stiefpapa. Oh, und ich hab dich, und dann, ich weiß nicht, Eltern haben ja dann auch immer so ein Talent dazu, so ganz viele Smileys und ganz viel HDGDL zu benutzen und so, wo man sich schon so denkt, oh, das ist so 2005. So. Und das war so ein bisschen peinlich, glaube ich. Das habe ich dann auch alles gelöscht.
Mein peinlichstes war, dass ich ganz lange Zeit ganz, ganz schlimme Fantasy-Geschichten geschrieben habe über Elfen.
Ach, das kann ich
in
mir
der
nicht vorstellen.
Warhammer-Welt, in so Foren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man sich da anmelden muss und dass diese Foren vielleicht offline sind.
Wie war dein Nickname?
Ich sage nichts. Heute vor 25 Jahren wurde die erste Webseite öffentlich vorgestellt und ich habe euch die Infos dazu verlinkt in unserem Blog trackback.fritz.de. Netzmusik jetzt für euch. Outside von Beauvoir. Ich erzähle nichts über diese Elfen. It's only getting darker outside and only the rain is making a noise. We could hear the voices all along, but only the silence remained. Zeit von Beauvoir aus Frankreich. Das hier ist Netzmusik, Musik mit Creative Commons Lizenz. Das bedeutet für euch, ihr könnt sie nicht nur kostenlos runterladen, ihr könnt sie auch remixen oder benutzen für Videos, für Twitch-Streams, für Podcasts. Und bei Trackback stelle ich euch jede Woche die besten neuen Tracks vor und die Links dazu zum Runterladen, die gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Jetzt für euch Treat You Better von Shawn Mendes und danach sprechen wir über die Stolpersteine hier in Berlin und Pokémon. Das ist eine merkwürdige Kombination, das gebe ich zu. Wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, um neue Pokémon zu fangen, dann fühle ich mich ein kleines bisschen seltsam. Nicht, weil ich dann dauernd in irgendwas reinrenne, Poller tun sehr weh im Schritt, weil ich aufs Telefon starre, sondern weil so viele Pokéstops, so viele Pokégyms in Berlin an den Holocaust erinnern. Zum Beispiel die Stolpersteine oder Mahnmale, Gedenktafeln. Für mich wirkt das alles ziemlich pietätslos, wenn ich so einen Schiggi fange an einem Stolperstein. Jörg Reisig ist Spieleentwickler in Berlin. Er hat genau darüber einen Artikel geschrieben und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Jörg.
Ja, hallo Dennis.
Warum sind denn überhaupt Holocaust-Mahnmale in Berlin Pokestops?
Das ist relativ interessant. Das ist nämlich ein Fall von, ich würde jetzt mal sagen, indirekten User-Generated Content. Da muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen was über Ingress erzählen. Ingress ist ja ein bisschen bekannt, nicht so bekannt wie Pokémon Go. Das war so das Location-Based Game, das es davor gab und ziemlich gern und viel gespielt wurde. Das ist wie Pokémon Go, nur so ein bisschen abstrakter, so eine Art Hacking-Game. Und da konnten auch die Spieler durch die ganze Welt rennen und Portale markieren. Und diese Portale konnte man Bildern und Texten geben. Das heißt, diese Spieler haben jetzt irgendwie schon, glaube ich, fast 6 Jahre lang durch die Ingress-Welt gelaufen und haben überall Sachen markiert, und in Berlin oder, glaube ich, auch größtenteils in Deutschland sind es oft Stolpersteine gewesen. Ich habe das auch mal kurz gespielt, ich habe selber einmal eingetragen, weil so Stolpersteine sind gute Verstecke, man will ja auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit für die bringen. Genau. Und das Spannende darin ist, die Firma Niantic, die jetzt Pokémon Go macht, das war nicht dieselbe Firma, die Ingress gemacht hat. Und die haben sozusagen den gesamten Datensatz einfach mehr oder weniger übernommen. Und die Portale, die es bei Ingress gibt, sind jetzt die Gyms und Pokestops bei Pokémon Go. Und das finde ich voll spannend, weil sozusagen die Spieler bei Ingress, die mal gesagt haben, hey, das ist ein gutes Ingress-Portal, und das ist vielleicht, weil das irgendwie jetzt so ein Spiel ist, das nicht so populär ist. Jetzt,
ja, der Kontext ist ja total anders, ne? Also weil irgendwie so ein abstraktes Alien-Portal, ich weiß nicht, es ist ganz ganz merkwürdig, weil so ein Alien-Portal ist ein bisschen passender, als dann, dass da Pokémon rumlaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Ist das so?
Ja, also kann man sich, glaube ich, drüber streiten, aber ich glaube, so im ersten Eindruck hat das niemanden wirklich gestört.
Stimmt, ich hab darüber auch nichts gehört, dass sich irgendjemand darüber aufgeregt hatte, ja.
Aber Ingress ist halt auch einfach nicht so populär. Und das finde ich halt spannend, dass sozusagen, klar, schuld sind sozusagen die Spieler, die den Kram irgendwann mal eingetragen haben, und die Ingress-Mods, die halt gesagt haben, ja, das passt schon. Also man kann da nicht frei Sachen eintragen, sondern man wird immer noch, man muss immer noch abgesegnet werden von der Moderation. Das heißt, die beiden sind sozusagen schuld dran, dass es reingekommen ist, aber die hatten ja sozusagen jetzt, wussten nicht, dass es irgendwann in Pokémon Go kommt und dann irgendwann so ein Hype wird und dass dann ganz viele Leute das sozusagen sehen.
Ja.
Deswegen finde ich das ganz spannend, wo da eigentlich sozusagen die Verantwortung liegt, mehr oder weniger.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, okay, aber dann muss quasi Niantic sagen, okay, dann entfernen wir das oder ersetzen das und so. Wie, du bist ja auch Spieleentwickler, wie schwer ist das eigentlich, das zu machen? Also wie aufwendig ist das, das zu moderieren?
Ja, also es gibt ja sozusagen nicht, die haben ja nicht ohne Grund das eingebaut, dass die Spieler das selber machen, weil es ist ja nicht irgendwie ein Spiel, dass du jetzt, keine Ahnung, mal einmal in Berlin alle spannenden Gegenden absuchst und guckst, ob die passen oder nicht, sondern das ist ja weltweit, das ist ja in jeder Stadt, das ist ja ein Aufwand, der riesig ist. Das Einzige, was halt angeboten wird, dass man online melden kann, okay, der Pokestop, der geht gar nicht, könnt ihr den bitte entfernen, also entweder ob der auf dem Privatgelände ist oder ob das jetzt einfach vollkommen unpassend ist. Aber ich weiß nicht, wie schnell die zum Beispiel darauf reagieren und wie lange das dauert und so. Und für Entwickler ist es auch nicht trivial zu sagen, okay, wir lassen das jetzt nicht die User machen, sondern suchen irgendwie überall in jeden Städten passende Sachen. Das ist schwierig. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob das überhaupt gewollt ist. Also die Niantic hat ja schon ganz am Anfang als Punkte gerne Denkmäler genommen, also so Daten, die offiziell zur Verfügung sind, also Denkmäler und Museen und sonst was. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man seine Stadt entdeckt durch das Spiel. Mhm. Und das ist, da ich auch echt immer so 50-50 höre, also es gibt auch viele Leute, die das eigentlich ziemlich cool finden, dass sie jetzt dass die Stolpersteine jetzt Aufmerksamkeit kriegen und dass man sie überhaupt mal wieder sieht und dass sie wieder ins Bewusstsein geraten. Und ich glaube, dass jetzt so im Einzelnen solche Sachen dann auch immer durchrutschen, aber in Berlin ist es ja irgendwie auch so die Masse, dass man, wenn man so durch die Stadt zieht, die immer wieder sieht. Genau. Mhm.
Jörg Reisig, Spieleentwickler aus Berlin. Mit ihm habe ich jetzt über die Stolpersteine und Pokémon gesprochen und seinen Artikel, den verlinke ich im Blog trackback.fritz.de.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Jörg. Mach's gut.
Okay, danke und tschüss.
Das Allerschlimmste ist, einen Witz zu erklären, aber manchmal steht der Witz im Internet und niemand weiß, warum das genau witzig ist. Helene Schreiner mit den Artikeln, die diese Woche den Spaß im Netz erklären.
Wie hat das Internet unseren Humor verändert? Joachim Wenschel hat für die Wired einen Erklärungsversuch gewagt. Im Interview mit Humorforschern, YouTubern und Joko und Klaas. Die These, das Internet verändert nicht komplett unseren Humor, aber es verschärft Tendenzen. Und Humor ist der Eckpfeiler einer jeden Community. Michael Timm hat einen Master in Katzengifs und Image-Makros. Seine Abschlussarbeit hat er über Memes geschrieben. Im Interview mit N24 erklärt er, was ein gutes Meme macht. Es muss auf einer offenen Plattform landen wie Reddit oder 9gag. Es muss zeitgeistrelevant sein und es muss dazu dienen, Haltung zu zeigen oder sich abzugrenzen. Rettet den Regenwald auf Facebook schreiben ist lahm, so Timm. Aber ein witziges Meme mit einer ähnlichen Botschaft, das pinnen wir uns gerne ins Profil. Und hier noch ein ganz praktischer Tipp, wie ihr es zwar nicht zum Meme-Meister bringt, aber ein bisschen mehr Meme in den Büroalltag bringt. Matt Wesson hat auf seinem Medium-Blog 10 GIFs gepostet, die im Prinzip die gesamte Büro-E-Mail-Kommunikation ablösen können.
Ja, gute Sache. Ich muss das auch mal ausprobieren, weil es gibt nichts Langweiligeres, als E-Mails zu schreiben mit ja, habe ich bekommen, ist im Anhang und so. Es spart so viel Zeit, einfach nur ein paar GIFs da reinzusetzen. Jetzt gibt's für euch Netzmusik. Level Up von Dr. Vox. We'll be right back. Level Up von Dr. Vox. Der macht Musik für euren YouTube-Kanal, für euren Twitch-Stream, für euren Podcast und weil ihr die Musik unter CC-Lizenz rausbringt, könnt ihr sie kostenlos benutzen. Den Link dazu gibt's im Blog dieser Sendung, trackback.fritz.de. Das berührendste Videospiel aller Zeiten, das schönste Videospiel aller Zeiten, das mystischste Videospiel aller Zeiten. Das sind alles so Superlative, die Fans in den Raum werfen, wenn es um Journey geht. Das ist so ein PlayStation-Spiel über eine kleine Figur im Burka, die durch so eine Wüstenlandschaft wandert. Da geht es um Tod, um Wiedergeburt. Das ist so ein sehr spirituelles Spiel, auch ein großer Erfolg. Und jetzt gibt's eine Art, na, so geistigen Nachfolger, Abzu, für PC und PlayStation, gemacht von Leuten, die auch an Journey gearbeitet haben. Es spielt nicht in der Wüste, es spielt unter Wasser, ist wieder wunderschön. Und das beste Feature ist, ihr könnt euch an Wale und an Rochen und an andere Meerestiere klemmen und sie tragen euch dann so durchs Wasser. Ich habe vor der Sendung mit Michael Chachupan geskypt, der ist Podcaster bei Insert Moin und Spieleentwickler und ihn dann im Prinzip so die große Frage gestellt, an welches Meerestier hast du dich eigentlich am liebsten gehängt?
Ich habe mich tatsächlich am liebsten an die Delfine drangehangen, weil ich fand das immer total geil, mit denen dann so an die Oberfläche zu schwimmen und dann für einen kurzen Moment in die Luft zu springen und dann wieder ins Wasser einzutauchen, wie man es von Delfinen tatsächlich kennt. Und das Geile ist ja, dass die Delfine dann auch diese Bewegung mitmachen. Also es gibt dann im Hintergrund im Schwarm dann noch zwei, drei andere, die dann auch mit dir nach oben schwimmen und im Hintergrund dann dieselbe Bewegung machen. Das fand ich großartig. Das hat mir sehr gefallen. Und das genaue Gegenteil, was auch sehr relaxed war, ist, sich an eine Schildkröte zu hängen.
mein Lieblingstier war die Seekuh.
Ja.
Das war so schön. Und dann kann man mit der Seekuh so schön durchs Wasser gleiten. Ah,
die macht ja auch toll. So schöne Geräusche. Die mache ich, kann ich gar nicht nachmachen. Aber auf jeden Fall so ein total lustiges, ungewöhnliches Geräusch. Und das Coole ist, dadurch, dass die ja so langsam sind und so schwer, kann man die ja auch so ein bisschen steuern und bewegen so. Und eigentlich gibst du dann so die Richtung irgendwie vor, wohin es gehen soll. Und das machen die Schildkröten und Seekühe lassen das mit sich machen.
Vielleicht sollten wir kurz beschreiben, was man so macht in Abzu. Es geht eigentlich darum, kann man sagen, so diese Unterwasserwelt zu erkunden, ne? Also das ist so das Hauptaugenmerk beim Spiel.
Im Prinzip schon, ja. Aber da ist ja auch eigentlich ein geistiger Nachfolger von Spielen wie Flower oder Journey ist, steckt hinter dem Ganzen auch ein bisschen mehr als der reine Explorations- Aspekt. Also es geht nicht nur darum, diese Unterwasserwelt zu erforschen. Du bist jetzt nicht einfach ein, sagen wir mal, menschlicher Taucher, der irgendwie Aufträge annimmt und Sachen fotografieren muss oder so. Es macht am Anfang den Anschein, als wärst du das. Aber nach einer Zeit merkst du, dass du offenbar doch eine andere Form von Wesen bist und dahinter steckt mehr. Also die Geschichte ist ein bisschen tiefgründiger.
In der Kritik ist Abzu jetzt gar nicht so richtig gut weggekommen. Also es gab jetzt nicht den Riesenhype wie bei Journey damals. Und viele haben bemängelt, dass es da einfach nicht viel zu tun gibt im Spiel. Wie stehst du denn dazu?
Ich sehe das komplett anders. Ich finde, da passiert eine ganze Menge. Also wenn man es jetzt rein mechanisch runterbricht und mit anderen Spielen vergleicht, natürlich kann man jetzt nicht so krass viel machen. Also es ist ein Spiel, wo man schwimmt und mit ein paar Objekten interagieren kann und man kann sich halt an Fische dranhängen. Also das ist so das, was mechanisch so da drin passiert. Aber viel wichtiger ist ja das, was du da drin entsiehst und entdeckst. So. Und es ist halt so ähnlich wie bei Johnny, dass du da immer wieder in so offene Areale reinkommst, sagen wir mal so riesige Becken, wo ganz viele verschiedene Tiere und ganz viele verschiedene Pflanzenarten umherschwimmen und leben. Und der Reiz ist dann wirklich jede einzelne Tierart mal zu sehen, neue Tierarten ins Leben zu rufen. Es gibt da so kleine Quellen, die du aktivieren kannst, dann kommen dann irgendwie neue Fische rausgeschwommen und da passiert unheimlich viel, wenn man hinschaut. Diese Liebe zum Detail sieht man in vielen anderen Spielen nicht. Also das, was andere Spiele so mit Mechanik machen und mit Erfahrungspunkten und hier kriegst du noch 10 drauf und hier Level 30 sowieso, das macht Abzu mit der ganzen Erlebniswelt irgendwo.
Journey war ja so ein sehr spirituelles Spiel, da ging es um Tod, um Wiedergeburt, ganz viel um religiöse Themen. Was meinst du denn, worum geht's in Abzu? Ich habe auch so ein paar Gedanken dazu, es ist ja so ein High ist ja auch so ein zentrales Element davon, aber was meinst du, worum geht's da in Abzu so storymäßig?
Ich glaube, Abzu hat eine ganz wichtige Botschaft und zwar geht es, ist die ganze Message in der ganzen Story für mich gewesen, es spielt keine Rolle, was du bist und woher du kommst, sondern deine Taten und deine Aktionen bestimmen, wo du im Leben hingehörst und wer du sein möchtest.
Und das ist doch wirklich eine schöne Botschaft. In Abzu, einem neuen Spiel für PC und PlayStation, ein Spiel, in dem ihr euch an Delfine und Seekühe dranhängen könnt. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr einen schönen Abend haben wollt, bisschen wie Urlaub vor der Konsole, kostet auch nur so 15 Euro. Und eines der besten Features, das haben wir gar nicht erwähnt im Gespräch, die Musik. Großartig, fantastischer Soundtrack. Ich habe mit Micha Tschertschupan darüber gesprochen vom Podcast Inside Moin. Alle Links dazu gibt's im Blog trackback.fritz.de. Flames got the gas. My little lady loud, a little loud. The neighbors see the sound. Turn it down. I live a little loud, a little loud. I make my mother proud. She like turn it down. My little lady loud, a little loud. The neighbors see the sound. They took down. I lit a little loud, a little loud. I make my mother proud. I make her proud. Something for these broke motherfuckers. Churning in a butter. These hoes I wanna fuck. Put up for my family. Yo, I will sound like I'm Russell. Just give me the cake. Give me the tabs of the love and the mollies. And know that I want them and wait. Today, there's no time to waste. Yo, I'm awful impatient. My bitch just got off. I won't leave my lady loud. That don't need no ass. Suck my dick if you don't feel that. All the real ones will play this shit. Spoke until my voice is raspy. Killing this shit like the last beat. All these girls, they looking for something, but I got nothing, yeah. I just gotta make it, cause I couldn't live my life. Lay loud, a little loud. The neighbors hear the sound. Turn it down. Chaz Ultra. A Little Loud war der Song. Das ist Netzmusik, Musik mit CC-Lizenz. Und den Link zum Download, den gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und ich muss hier auf ein paar Knöpfe drücken und kann euch dann etwas erzählen. Und zwar über YouTuber, die über Sex sprechen, aber das vielleicht nicht machen sollten. Denn ne, YouTuber, die haben die größte Reichweite. Diesen Reichweite nutzen die halt viel, um inzwischen auch Tipps zu geben über Sex und Beziehungen. Und Bloggerin Lana, auch bekannt als das Unicorn oder die Frau mit dem Plüscheinhorn auf Twitter, die hat sich durch alle deutschsprachigen Beziehungs-YouTuber-Videos geschaut und mit ihr skype ich jetzt. Hallo Lana.
Hallo Dennis.
Angenommen, ich habe so ein paar Fragen über Sex und über meine Beziehung. Sollte ich mich da von deutschsprachigen YouTubern beraten lassen?
Nein, also das möchte man natürlich nicht so generalisieren, weil du gerade meintest, dass ich mich durch alle geklickt habe. Ich glaube, das hätte ich nicht getan. Ich glaube, dann wäre ich irgendwann lachend in eine Kreissäge gesprungen. Das ist halt das Problem, was ich eher sehe, ist, du, wenn du ein Problem hast, dann gehst du auf YouTube, dann ist vielleicht das erste Wort, was du eingibst, Beziehung. Und dann landest du halt eher so in der Richtung Jonas oder Mario Gart, was dann so die ersten Treffer sind, die du haben wirst. Und das sind junge Männer, die dir die Millionen Follower haben, bei denen du aber irgendwann relativ schnell raus, findest, die haben selber noch nie eine Beziehung geführt und die geben dir dann so tolle Ratschläge wie, also so ein bisschen eifersüchtig sollte ihr sein und Verlustangst, das ist total toll, denn dann weiß man ja, dass man sich gefällt. Ja. Aber das ist genau das.
Aber was meinst du, warum haben die denn, also du hast gesagt, okay, die haben offensichtlich noch niemals in einer echten Beziehung gesteckt, aber was meinst du, warum erzählen die denn so einen Bullshit?
Nee, es gibt Klickzahlen. Also das ist ja das, was funktioniert. Du postest ein Video und sobald irgendwie Sex oder keine Ahnung oder meine Freundin oder sowas mit in der Überschrift steht, dann bekommt das möglichst viele Klicks und das ist das, was du möchtest, um deine Reichweite aufzubauen, um dir eine gewisse Fangemeinde auch zu erarbeiten.
Das heißt, im Prinzip geht es darum, dass man einfach nur die richtigen Keywords abhakt, dass man da Sex und Beziehung irgendwie drin hat, aber egal, ob man Ahnung hat von Beziehungen und von Sex und wie man mit Menschen umgeht.
Das ist meine These, ja. Okay. Am besten irgendwie noch 10 Dinge, die oder irgendwie sowas mit in die Überschrift und dann hast du dein perfektes Klicken-Video.
Nein, oh Gott, das ist so traurig. und das war ja so die deutschsprachige Sache. Hast du dich auch so ein bisschen international umgesehen, ob es da Ausnahmen gibt?
Genau, ich habe dann einen Twitter-Aufruf gemacht und meinte, Leute, das, was ich hier sehe, ist grauenhaft. Schickt mir bitte gute YouTuber, die über Sex und Beziehungen reden, denn ganz ehrlich, YouTube ist jetzt die Plattform, die nächsten Jugendmagazine ablöst. Also ich weiß nicht, wie viele Jugendliche sich heute noch eine Bravo kaufen oder so, aber YouTube ist einfach das neue Ding, sich darüber zu informieren. Und das Ganze war halt relativ ernüchternd. Also man hat relativ gute amerikanische YouTuber, kamen dann irgendwann raus, also zum Beispiel Lacey Green oder Dr. Doe.
Die ist super.
Ja, die machen echt coole Sachen. Und die machen das halt auch wirklich in die Aufklärungsrichtung und ganz locker über ein Thema reden. Und bei YouTubern ist das mehr so ein, hey, ich mache jetzt hier ein, oder zumindest in den deutschen Szenen zurzeit noch so, hey, ich mache jetzt hier ein Prank-Video und hier mache ich das und hier mache ich ein Let's Play und jetzt habe ich auch mit meiner Freundin über Sex gesprochen und wir gackern darum, weil uns das peinlich war.
Oh nein. Vielleicht solltet ihr euch also nicht unbedingt beraten lassen von YouTubern, wenn es um Sex und um Beziehungen geht, denn die haben oft selbst keine Ahnung davon. Denn nicht auf die Reichweite kommt es an, sondern wie ihr sie einsetzt. Trackback.fritz.de, da verlinke ich euch Lanas Artikel. Vielen, vielen Dank, Lana.
Danke, wer weiß, vielleicht hat das ja jemand gehört und nimmt das jetzt zum Anlass, mal richtig gute Sachen zu produzieren.
Ich hoffe, bitte macht gute Videos über Beziehungen auf YouTube. Das würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen. Jetzt für
oder
euch.
Schickt, wenn ihr was habt.
Ja, I'd Like to Say von den Paper Thieves. Even if it's all just a mistake. Even if this universe is really as big as they say, I'd like to stay. kommt ein Neuseeländer, ein Brasilianer und ein Deutscher nach Berlin, gründen sie eine Band. Das ist kein Witz, ich kann nicht gut Witze. Es ist einfach die Entstehungsgeschichte der Paper Thieves. Die haben wir gerade gehört. I'd Like to Say war das die aktuelle EP. Die gibt's als Gratis-Download im Bandcamp-Profil. Und den Link dazu, den gibt's im Blog dieser Sendung, trackback.fritz.de. Das hier ist Trackback, die Show mit Internet und so. Und was sonst noch so los war im Netz, das sagt euch jetzt Helene Schreiner.
Ein Jahr ist die Netzpolitik-Affäre jetzt her. Gegen das Blog netzpolitik.org wurde wegen Landesverrat ermittelt, weil sie geheime Dokumente veröffentlicht haben. 2 Jahre bis lebenslänglich hätte es für die Arbeit der Journalisten gegeben. Das Verfahren wurde eingestellt und jetzt schreibt Markus Beckedahl, was sich seitdem getan hat. Für die Redaktion viel. Es gab Solidarität und Spenden. Gesellschaftlich nicht so viel. Denn das Presserecht braucht dringend ein Update, um solche Untersuchungen in Zukunft gar nicht erst möglich zu machen, wenn Journalisten im öffentlichen Interesse handeln. In 2 Wochen ist Gamescom, die größte Spielemesse in Europa. Und wenn ihr hin wollt, dann gibt's ein paar Details zu beachten. Cosplayer dürfen keine Waffen mitbringen und Taschen werden kontrolliert. Wie das mit den Besuchermassen umzusetzen sein soll, das ist im Moment noch schwer vorstellbar. Auf golem.de gibt's die Details. Seit dem Hype um Podcasts, den die US-Show Serial ausgelöst hat, wollen auch die großen Plattformen mitmischen. Spotify und Audible drängen auf den Markt und kaufen Podcaster ein, deren Show dann in ihren Apps erscheinen. Nicht aber mehr einfach so im Netz. Wie das die deutsche Podcast-Community so findet, darüber hat Markus Reuter für netzpolitik.org geschrieben.
Ich bin da echt unentschlossen. Also einerseits spannend für Podcaster, die damit ja eine Finanzierung gewinnen könnten über diese Plattform. Andererseits aber auch super, super schwierig für das Format an sich und die Szene, weil Podcasts ja so interessant sind, weil sie ein so offenes Format waren bisher. Trackback.fritz.de, das ist unser Blog, da gibt's die Links und jetzt gibt's Netzmusik.
Someone else. You look so happy, but no one knows.
Ihr seid jetzt hier übrigens immer noch bei Fritz, es ist nicht Radio 1. Das ist nur Musik, die so klingt, als wäre sie aus den 60ern. Sie ist nämlich von jetzt, von so Leuten, die im Internet Musik veröffentlichen, Netzmusik unter Creative Commons Lizenz. Die Band heißt WJLP. Die schwimmen so ein bisschen gegen den Strom in der Netzmusik und machen eben nicht so moderne Genre, so R&B-Gedöns und Future Trap-Krams, sondern sie machen einfach 60s-Rock. Secrets to Yourself war das gerade. Und wenn ihr das ganz geil fandet, im Soundcloud-Profil gibt's noch mehr Songs in diesem Stil. Und den Link, den habe ich euch online gestellt. Trackback.fritz.de ist die Adresse dazu.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche stellen wir hier bei Trackback einen Menschen vor, der tolle Sachen im Internet macht. Und wen wir vorstellen, das sagt uns immer der Gast der letzten Woche. Letzte Woche war Backbloggerin Tanja da und das war ihre Empfehlung.
Johanna von Pink a Punk. Die hat immer tolle Shopping-Tipps von Hamburg. Sie lebt dort mit ihrer kleinen Familie in der Großstadt und bloggt dort auch über Mode und Do-it-yourself-Tipps.
Und Johanna von Pink a Punk habe ich jetzt am Telefon. Hallo Johanna.
Hallo Dennis.
Also du hast dich am Telefon, wo wir kurz vorher gesprochen haben, sofort mit Johanna Pinkepunk gemeldet und ich wollte fragen, ist das dein echter Nachname?
Ja, ist mein echter Nachname.
Wirklich?
Genau.
Nein.
Ja, wirklich.
Aber ja. Also woher kommt das?
Ja, also meine Oma hat immer gesagt, früher wurde der Schmied so genannt, dieses Geräusch, wenn der Hammer auf den Amboss trifft.
Aha.
Das hat so ein Pinkepunk gemacht und dadurch ist es irgendwie entstanden, ja. Das fragen aber tatsächlich alle. Es sind alle äußerst witzig.
Ich dachte immer so, oh Mann, das ist, okay, wow. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist total großartig. Beschreib mal die Ausrichtung von deinem Blog. Das ist ja so, so Lifestyle, aber es ist auch schon ein Elternblog.
Ja, obwohl es jetzt kein klassischer Elternblog ist, finde ich. Also ich schreibe ja schon auch über andere Themen, ne? Also klar schreibe ich natürlich über die Kinder, über Themen, die einen als Eltern interessieren, über Geburt, was man alles mitnehmen muss in die Klinik und solche Sachen. Aber ich schreibe ja schon auch zum Beispiel über Hamburg oder auch mal über das Wohnen zum Beispiel, Mode. Mhm. Ja.
Wie kam es dazu? Also wie kamst du zum Bloggen?
Ja, also ich habe 2012 mein Studium abgebrochen und dann war ich schwanger und stand so bisschen ratlos da und musste mich irgendwie neu orientieren und erstmal gucken, wer bin ich eigentlich, was will ich, wo will ich hin und so. Und dann haben mir alle in meinem Umfeld gesagt, fang doch mal an zu bloggen, du machst so viel selbst und fotografierst und das wäre doch eine super Plattform, um das irgendwie mal so zu bündeln und ja, so bin ich irgendwie dazu gekommen.
Hat dich das, so was Selbstfindung angeht, weitergebracht?
Ja, auf jeden Fall. Daraus ist ja letztendlich mein Online-Shop entstanden, den ich letztes Jahr gegründet habe. Und kann man schon sagen, dass daraus jetzt mein Beruf sich entwickelt hat. Ne?
Und du hast ja auch über dieses Verknüpfen von Mutter sein, aber auch Unternehmerin sein, Bloggerin sein und so, hast du auch ein bisschen drüber geschrieben. Du hast über den Begriff Momtrepreneur geschrieben. Was ist das genau?
Ja, das ist einfach so ein Begriff, der beschreibt, dass man Mutter ist, aber auch Gründerin bzw. selbstständig. Und das wurde ja äußerst kontrovers diskutiert. Und ich finde es auch nach wie vor wichtig, dass man als Mutter, die selbstständig ist, jetzt nicht es unbedingt schwieriger hat, aber es ist einfach anders. Man hat andere, steht vor anderen Herausforderungen. Und dieser Begriff ist einfach schön, um andere Mütter zu finden, die vor den gleichen Herausforderungen stehen und sich auszutauschen.
Um quasi zu sagen, guck mal, ich bin Unternehmerin, aber ich bin auch Mutter und quasi das sind, ich will jetzt nicht sagen Doppelbelastung, aber das ist sowas, was so Venn-Diagramm-mäßig sich überschneidet und was man dann vielleicht beachten muss.
Ja.
Cool.
Ja.
Johanna, bist du bereit für die Kurzfragerunde?
Ja, los geht's.
Benutzt du Android oder iOS?
iOS.
Heißt es GIF oder JIF?
GIF.
Welches Videospiel hast du zuletzt gespielt?
Keins, ich spiele keine Videospiele.
Was ist deine aktuelle Lieblingsserie?
Gilmore Girls.
Oh, sehr gut. Ich versuche da auch gerade reinzukommen. Ich hab das tatsächlich so ein bisschen verpasst und ich versuche da gerade reinzukommen. Ich bin so in der 7. Folge. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so komplett reingefunden. Aber ich glaube, es wird noch.
Bestimmt, ganz sicher.
Was denkst du, wenn du deine alten Texte und Fotos und so weiter nochmal siehst?
Die von ganz vom Anfang, dann denke ich, oh Gott, ob ich die lieber löschen sollte vielleicht.
So schlimm?
Ja, manchmal schon.
Und wen soll ich nächste Woche einladen hier bei Trackback?
Ich fand ganz toll, wenn du Harriet von Fräulein Anker einladen würdest. Die macht unheimlich schöne Fotos und schreibt tolle Texte, vor allem über Hamburg und aber auch über andere Städte und hat gerade so Hipster-Coffee-Guides auf dem Blog gepostet und ja, da bin ich eigentlich ein Fan.
Okay, du hattest mich bei Hipster-Coffee. Und wenn sie keine Zeit hat?
Dann würde ich vorschlagen, Lisa von Ich so wir so, sie ist auch Mompreneur und veranstaltet den Feingemacht Designmarkt hier in Hamburg und das ist natürlich auch eine super interessante Kombi mit dem Blog zusammen.
Großartig. Vielen, vielen Dank, Johanna.
Ich danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Black Chai Stevia sind das. Hoodie heißt der Song. Und wenn ihr die noch nicht kennt, die Leute, dann aufgepasst, Black Chai Stevia sind die erste deutschsprachige Band in der Top-Liste von Hype Machine, dem wichtigsten Musikblog-Aggregator. Die werden groß, sagt man sich. Im Hintergrund reißen sich die Labels um sie. Hitproduzenten wie Robin Schulz wollen unbedingt mit ihnen arbeiten. Die sind sich so ein bisschen unsicher. Und morgen, Da sind Sie hier bei Fritz zu Gast bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Ab 17 Uhr morgen hier auf Fritz. Und hier Jennifer Rostock, die kommen auch einfach mal vorbei, weil die sind einfach in der Gegend und dann kommt man halt einfach so vorbei. Ist doch schön. We'll be right back. These Waves of You von Gridlines. Das ist ein Veteran der Netzmusikszene. Die neue Platte heißt Music for Sleepers. Da geht's um Traumwelten. Und wenn ihr das cool findet, die Platte gibt's als Free-Download. Und den Link dazu, den gibt's im Blog dieser Sendung, trackback.fritz.de. Und das war's für heute mit Trackback. Heute ging's um die schlechtesten Sextipps ever von den deutschen YouTubern. Es ging um ein Spiel, in dem ich eine Seekuh angefasst habe und euch das sehr nahelege. Und um die Frage, warum Stolpersteine hier in Berlin Pokestops sind bei Pokémon Go. Ihr könnt die komplette Sendung hören im Podcast. Die gibt's, den gibt's im Blog, trackback.fritz.de. Und natürlich auch auf iTunes und wo ihr euch sonst noch eure Podcasts abholt. Wir hören uns wieder in 3 Wochen.
Fritz.
Und das hört man.